SRF 2 Kultur.
An Preisen fehlte Sibylla Levitscharow bisher nicht. Die Autorin, geboren 1954 in Stuttgart, wurde schon mit allen wichtigen Auszeichnungen des deutschsprachigen Literaturbetriebs dekoriert. Vom Ingeborg-Bachmann-Preis über den der Leipziger Buchmesse bis zum Kleist-Preis. Meine Frage an Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst: Ist der Büchner-Preis, der ihr jetzt verliehen wird, da die logische Konsequenz?
Ich denke schon, es war absehbar, dass sie ihn früher oder später bekommen würde. Auch zu Recht, weil sie ist wirklich eine Autorin, die über einen ganz eigenen Tonfall verfügt, über eine eigene Sprache, und die Akademie für Sprache und Dichtung verleiht ihr den Preis, und die auch mit jedem Buch etwas Neues versucht. Also schon ein Original und ein verdienter Preis.
Sibylla Levitscharow fing spät an zu schreiben, mit über 40 hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Was ist ihr Hintergrund?
Sie ist studierte Religionswissenschaftlerin und hat ein reiches Leben vor dem Schreiben gehabt, und das wirkt sich eben auch auf die Bücher aus. Das heißt, sie hat unglaublich viel gelesen, sie kennt nicht nur die Bibel, sondern sicher die ganze antike Mythologie, die Klassiker. Sie hat aber auch Werbung gemacht, sie hat Hörspiele geschrieben, also sie ist wirklich verankert im Leben. Sie hat ja auch einen Migrationshintergrund, insofern als ihr Vater aus Bulgarien gekommen ist, ins Schwabenland, nach Stuttgart-Degerloch, also da wirklich in schwäbische Provinz, kann man sagen, weil das ist nicht das große Stuttgart, sondern eben das Rand Stuttgart. Also sie hat wirklich einen reichen, einen großen Rucksack, und das hat sich sehr positiv auf ihr Schreiben ausgewirkt.
Der Titel ihrer Frankfurter Poetikvorlesung, ihr letztes Buch, hieß «Vom Guten, Wahren und Schönen». Wenn man das heute so hört, klingt das ein wenig nach Ironie?
Ja, das klingt natürlich nach Ironie. Eigentlich kann man so etwas ja nicht mehr ernsthaft behaupten. Und das doppelstöckig Ironische jetzt bei der Sibylla Levitscharow ist es, dass sie es trotzdem behauptet. Sie meint es wirklich ernst. Sie ist überzeugt davon, dass Literatur, so sie den Namen verdient, eine innere Wahrhaftigkeit haben muss. Und sie findet auch, dass eben das Schöne und das Gute sehr wohl bis heute etwas mit Literatur zu tun haben müssen, wie sie mir vor 2 Jahren eben als Anlass dieser Vorlesungen gesagt hat.
Das Schöne wird, das wirklich Schöne, also jetzt nicht das werbehafte Schöne, sondern das wirklich Schöne wird vernachlässigt in meinen Augen. Ja? Das in der seriösen Literatur, in der Kitschliteratur kommt sie natürlich noch vor, aber da ist sie dann auch entsprechend. Ja? Aber das wirklich Schöne zu finden, das Naturschöne, da bin ich doch ein bisschen inspiriert auch von Schiller und seinem Begriff der Grazie. Das finde ich nach wie vor eine sehr dankenswerte Studie, die der Meister da vorgelegt hat. Und das Gute ist meines Erachtens unerlässlich, dass man in der Literatur zwar nicht auf eine plakative oder politische Weise, politisierende Weise das Gute vorneweg als Schild emporhebt, das ist lächerlich, klar, aber dass bei allem Ermessen der menschlichen Abgründe so etwas wie ein Gutes hervorleuchten muss, das finde ich schon, das würde ich auch für mich zum Programm erheben wollen.
Eine klare Aussage von Sibylla Levitscharow. Interessant ist, sie schwäbelt hier deutlich. Man hat fast den Eindruck, sie betont den Dialekt.
Ja, ich habe auch den Eindruck, dass sie gerne etwas damit kokettiert. Wer sie erlebt hat bei einer Lesung live oder so, der ist beeindruckt. Das ist ein Vulkan, das ist ein Feuerwerk. Und eben das Schwäbeln, das gehört dazu. Also bei aller Makellosigkeit ihrer Prosa, dem Witz, der Raffinesse, kommt das immer wieder ein bisschen durch. Sie spielt auch mit dialektalen Anklängen, mit dem Diminutiv, das kennen wir ja vom Schweizerdeutschen. Also da ist sie auch sehr ironisch, selbstironisch im Umgang mit ihrer Herkunft.
Eine letzte Frage, Hans-Ulrich Probst. Was wäre Ihre persönliche Leseempfehlung von Sibylla Levitscharow?
Ja, da kann ich gleich anschließen bei der Herkunft. Eben, ihr Vater war aus Bulgarien nach Stuttgart gekommen, war Arzt, aber unglücklich hat sie das Leben genommen und in Apostolow verarbeitet die erwachsene Tochter jetzt dieses Trauma. Sie erzählt von einer Reise nach Bulgarien, eine makabre Reise, in dem viele Exilbulgaren da die sterblichen Überreste der dort in Deutschland in fremder Erde Bestatteten mit gewaltigen Limousinen nach Bulgarien überführen. Und die Autorin und ihre Schwester lernen da dieses Land kennen und reiben sich an der Hässlichkeit, an den Zerstörungen durch den Kommunismus und am Vaterhass und der Vaterliebe. Also das ist eine sehr vielschichtige Geschichte, aber mit unglaublichem Witz, eben auch mit sprachlich flirrenden, mit sprachlich umwerfend, komischen Szenen, grotesken Szenen garniert und gleichzeitig immer am Abgrund auch einer tiefen Trauer der Tochter, gegenüber dem familiären Schicksal.
Wehe den sentimentalen, süßlichen Geschöpfen, die ihre Eltern in Zuckerbeton gegossen haben. Der Frechdachs dazu gibt, dass es manchmal auch grauslich zugehen kann in der Familie. Der hat den Kopf draußen. Wer die Realität sieht, ist humorfähiger. Das sagte Sibylle Levitscharow, seit heute Büchner-Preisträgerin, einmal in einem Interview über ihren Roman Apostolov, über eine Reise von zwei Schwestern nach Bulgarien zur Beerdigung des Vaters. Und daraus liest sie jetzt eine Passage auf SRF 2 Kultur.
Unser Rumen ist ein hektischer Fahrer. Immer wieder reißt er mich aus meinen Gedanken. Wenn er überholt, fragt man sich unwillkürlich, schafft er's oder schafft er's nicht? Gerade hat er einen Lastzug hinter sich gelassen, beladen mit Baumstämmen, an deren längsten Stamm ein roter Wimpel flattert. Wir sind nochmal davongekommen. Rumen Apostolov möchte uns die Schätze Bulgariens zeigen. Meine Schwester und ich wissen es besser. Solche Schätze existieren nur in den bulgarischen Hirnen. Wir sind überzeugt. Bulgarien ist ein grauenhaftes Land. Nein, weniger dramatisch. Ein albernes und schlimmes. Seine Gegenden? Meer, Wald, Gebirge, Auen? Unseretwegen mag es da verborgene Reize geben. Wir sind aber keine Ornithologen und wollen auch nicht auf Bärenjagd gehen. Auf malerische Rhodopenschluchten geben wir nichts. Hammerschläge in Rhodopentälern erschüttern uns nicht. Glockengeläut lädt uns nicht zum Kirchgang ein. Rosenfelder sind für uns Rosenfelder und sonst wenig. Rosenfelder bringen unsere Herzen nicht in Wallung. Bloß weil man auf eine blutrote Fläche zeigt, benehmen wir uns nicht wie frisch Verliebte und erfahren auch keine Extrablutzufuhr. Nüchtern bleiben ist eine Kunst. Eisern wird sie von uns praktiziert, sobald wir bulgarische Luft wittern, gar die ersten vorsichtigen Schritte auf bulgarischem Boden tun. Und sonst? Sind die bulgarischen Chöre etwa nichts? Les mystères des voix bulgares, wie es immer so nobel heißt. Hört sich das nicht an, wie hoch droben in den Äther hineingesungen und vom Berg herabtönend? Kommen wir nicht ins Grübeln, wenn wir an Orpheus denken, der in den Rhodopen so rein und bezaubernd sang und dazu die berühmte Leier schlug, dass Steine und Bäume sich um ihn herscharten, alles wild die Hörner senkte, Hirschen und Rehen die Beine einknickten vor Entzücken, Fell an Fell, Fell an Kleid von Gejagten und Jägern sich aufs weiche Moos lagerte und Frieden herrschte und Lauterkeit unter allen Wesen, die Ohren haben und in deren Brust ein Herz schlägt, weil alles nur noch ein Lauschen war, ein sonderbares Lauschen, ein Lauschexzess mit fühlenden Steinherzen und aufmerksamen Steinohren, wie ihn nicht einmal die Bibel kennt. Tja, sagen wir, mag wohl sein. Aber ihr habt eure Ur-Ur-Urgroßmütter vergessen, diese geifernden Menaden, diese Lärmkanaillen, rachsüchtig, blutwütig, böse. So lang bliesen die auf ihren Hörnern und schrien und schlugen Krach, bis Orpheus Gesang nicht mehr verfing und sie den Sänger schlachten konnten. Auf der Mariza schwammen alsbald die marmorweißen Körperstücke, schwamm das immerfort singende Haupt des Orpheus vorbei an Buchenwäldchen und Weidengehölzen, vorbei an Haselsträuchern und Pappeln. Es schwamm und schwamm das schöne Haupt mehr zu und fort. Fort aus diesem Malefizland, damals noch Thrakien geheißen. Kein Schatz an geistigem Behagen, der sich da in euren Rhodopen versteckt. Nicht Orpheus ist's, der aus euren Chören tönt. Mänaden sind's, jedenfalls die späten Abkömmlinge davon. Und damit wäre das Rätsel gelöst, warum in den bulgarischen Chören die Kehlköpfe so unnatürlich gequetscht werden.
Der wichtigste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum, der Büchnerpreis, geht dieses Jahr an Sibylle Levitscharow. Die 59-jährige Wahlberlinerin wurde schon lange als Büchner-Preisträgerin gehandelt. Alle anderen wichtigen Literaturpreise hat sie schon erhalten, darunter den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Jury lobt ihre, Zitat, unerschöpfliche Beobachtungsenergie, die erzählerische Fantasie und sprachliche Erfindungskraft. Levitscharow selber sagte zum Preisregen: Ich fühle mich wie eine kleine, tapfere Schriftstellerin im Literaturkanon. Und weiter bescheiden: Es gibt kühnere Autoren, als ich es bin. Mehr zur Büchner-Preisträgerin hören Sie gleich hier auf SRF 2 Kultur. Das Hochwasser in Teilen Deutschlands und Österreichs beeinträchtigt auch Kulturveranstaltungen. In den deutschen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Rheinland-Pfalz werden Festivals abgesagt und manche Museen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. In Halle fallen die Händel-Festspiele aus. Die Festspiele hätten ab Donnerstag an mehr als 30 Orten stattfinden sollen. Zahlreiche internationale Stars sowie rund 40.000 Besucherinnen und Besucher wurden erwartet. Ebenfalls in Halle droht der Kunsthochschule wegen des Hochwassers der Saale ein Millionenschaden. In Meißen an der Elbe kann das Literaturfest nicht stattfinden. Die Veranstalter sagten das Fest heute ab, damit sich alle Ressourcen in der Stadt auf den Kampf gegen das Wasser konzentrieren können. Ab heute können Passanten in Basel auf dem Theaterplatz ein besonderes Spektakel erleben. Der Choreograf und Künstler William Forsyth konzipiert eine Choreografie mit Kastanienbäumen. Schwingende Äste und raschelnde Blätter sind die Basis des Projekts. Forsyth will die Bewegungen der Natur auf fast unscheinbare Weise inszenieren und verstärken. Aviation nennt der Künstler seine Inszenierung, die anlässlich der Art Basel stattfindet. Vernissage ist in anderthalb Stunden um 6:30 auf dem Theaterplatz in Basel.
Wer in China Fernsehen schaut, könnte meinen, es gäbe kein aktuelleres Thema als den Zweiten Weltkrieg. Unzählige Filme und TV-Serien spielen in den 40er Jahren und je schlechter der Erzfeind Japan darin wegkommt, desto mehr Gefallen finden die Sendungen beim Publikum. Woher dieses Interesse am Zweiten Weltkrieg im chinesischen Fernsehen kommt, das habe ich den Journalisten Martin Aldrovandi gefragt.
Ja, ein großer Grund ist, dass diese Produzenten dieser Fernsehserien eben hoffen, dass sie dank diesen Inhalten, diesen patriotischen Inhalten von der staatlichen Aufsichtsbehörde oder auch Zensurbehörde einfacher eine Genehmigung erhalten. Das heißt, diese Filme und auch Serien über den Widerstand gegen die Japaner, die haben in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Deshalb, allein 2012 wurden rund 70 Serien, TV-Serien von den Behörden bewilligt. Chinaweit machen sie etwa ein Drittel, also mindestens ein Drittel aller gezeigten TV-Serien aus. Einige Medien sprechen sogar von bis zu 70%.
Das ist eine enorme Zahl. Weshalb ist denn der Japaner als Feindbild in China so beliebt?
Ja, einerseits ist es natürlich eben genau dieser Inhalt, der Zweite Weltkrieg. Da wurde China von den Japanern angegriffen und ein Großteil von China wurde besetzt. Das war eine sehr brutale Kriegsführung. Da gibt es zum Beispiel das berüchtigte Massaker von Nanjing. Da kamen sehr, sehr viele Menschen ums Leben. Das wurde auch sehr oft verfilmt. Dann gibt es die fehlende Aufarbeitung von Seiten Japans, vor allem wenn man es vergleicht mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es immer noch japanische Politiker, die zum Beispiel in Märtyrerschreinen auch Kriegsverbrecher ehren oder solche Politiker, die die Folgen des Zweiten Weltkriegs öffentlich herabspielen.
Trotzdem ist es erstaunlich, dass diese Rückgriffe auf die Geschichte, die ja in den 40er Jahren stattfand, jetzt genau heute wieder so wichtig wird.
Ja, in den vergangenen Jahren, das hat natürlich auch mit der Ideologie in China zu tun. Der Kommunismus, der greift in einem marktorientierten Land natürlich nicht mehr so gut. Und was jetzt sehr wichtig ist in China, ist der Patriotismus, auch eine Art Existenzberechtigung für die Regierung. Und der wird natürlich auch gefördert. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zum Feindbild Japan, wenn es eben so zu Provokationen von Japan auch kommt, dann lässt die chinesische Regierung auch Demonstrationen, zum Teil auch mit Gewaltausschreitungen gegen japanische Einrichtungen zu, was ja sonst eigentlich undenkbar wäre in so einem Staat.
Wie wirken denn diese TV-Serien und Fernsehfilme auf europäische Augen?
Ja, oft sehr übertrieben, auch sehr brutal und manchmal auch fast lustig, also unfreiwillig komisch. Wir haben hier einen kurzen Ausschnitt, um das ein wenig zu veranschaulichen.
Du
Das wirkt tatsächlich sehr dramatisch, Martin Altrovandi. Warum ging es jetzt in dieser Szene?
Das waren chinesische Soldatinnen, die werden von einem japanischen Flugzeug beschossen und die planen mit Hilfe eines Steinschlages, den sie auslösen möchten, einen der feindlichen Flieger zu treffen. Das ist dann auch sehr übertrieben, oder es gibt eine andere, sehr oft kritisierte Szene auch in den Medien, die zeigt einen Kung-Fu-Meister, der mit bloßen Händen einen japanischen Soldaten in zwei Stücke reißt. Das ist wahnsinnig brutal und das Blut spritzt dann über den ganzen Bildschirm.
Sie sagten eine oft kritisierte Szene. Wer hat die denn kritisiert? Das Publikum oder die Regierung?
Vor allem die Online-User, also Internet-User, machen sich darüber lustig und auch Medien haben das jetzt schon aufgenommen, chinesische Medien, um eben zu zeigen, welche Ausmaße oder welche Auswüchse diese Serien inzwischen schon angenommen haben.
Also einerseits steht Nationalismus oder Patriotismus hinter diesen Kriegsserien, andererseits aber macht sich das Publikum lustig darüber. Gibt es denn auch Zuschauer, die das ernst nehmen?
Ja, natürlich. Also beim chinesischen Publikum kommen die Serien eigentlich gut an. Es gibt hohe Einschaltquoten und die Leute, die wollen natürlich auch solche Sachen im Fernsehen sehen, also Action oder wenn es irgendwie auch geht, ein bisschen nackte Haut. Das ist, ich würde sagen, da unterscheiden sich die Chinesen auch nicht wahnsinnig groß vom europäischen Publikum oder Fernsehpublikum. Aber weil in China eben diese Patriotismusvorgabe gibt, versuchen die Produzenten das auch in diesen Widerstand gegen die Japaner zu verpacken. Also, dass man einerseits dadurch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, leichter durch die Zensur kommt, aber dann innerhalb dieser Serien dann trotzdem halt Mord und Totschlag und alles zeigt, was das Publikum möchte.
Und wie begegnet man von offizieller Seite diesen Serien? Sind die erwünscht im chinesischen Fernsehen?
Ja, inzwischen ist es zu Kritik gekommen. Staatliche Medien haben diese Inhalte inzwischen öffentlich kritisiert. Man sagt, diese Handlungen seien absurd, die Geschichte würde verfälscht und die Zuschauer für blöd verkauft. Dann ist es auch ein sehr ernstes Thema natürlich, der Zweite Weltkrieg. Und wenn es so übertrieben eben dargestellt würde, dann sei es eben nicht mehr patriotisch, sondern unpatriotisch. Und die Zensurbehörde, diese Aufsichtsbehörde, die diese Filme und Serien abnimmt, die hat jetzt offenbar angekündigt, dass man alles erneut überprüfen werde. Auch diejenigen Serien, die zuvor freigegeben werden. Einige wurden offenbar schon zurückgezogen. Die dürfen die Sender jetzt nicht zeigen. Und langfristig hat man vor, dass man solche Zweite Weltkriegsserien ja mit Fantasieinhalten oder mit die Darsteller zeigen, die übernatürliche Kräfte haben, die sollen dann vom Bildschirm ganz verschwinden. Und ganz allgemein will man eigentlich in Zukunft weniger Kriegsserien zeigen.
Lange gehörten sie zum Landleben wie das Tuckern des Traktors, das Säli, das Hinterzimmer in Landgasthöfen, die meist Bären, Ochsen oder Hirschen heißen. Orte, die von Vereinen, Parteien oder Hochzeitsgesellschaften gebucht werden, oder besser gesagt gebucht wurden. Denn heute werden die Säli immer häufiger geschlossen und umfunktioniert, weil sie nicht mehr rentieren. Alex Moser.
Früher, da traf sich noch der Männerchor im Sali. Die Gemeindekommissionen hielten ihre Sitzungen dort ab. In größeren Sali führte das Dorftheater seine Stücke auf und der Turnverein machte seine Turnerabende. Auch Henry Leutzinger vom Aargauer Heimatschutz erinnert sich gerne an vergangene Zeiten.
Lotto im Sali oder der Sängerabend oder der Turmverein mit seinen Veranstaltungen, all diese Geschichten, die sind in diesen Orten, sind die abgelaufen. Natürlich ist man anschliessend für eine Beiz im Gastraum und hat dort noch miteinander etwas getrunken, aber das gehört eigentlich dazu.
Ein typischer Landgasthof ist zum Beispiel der Bären in der kleinen Fricktaler Gemeinde Hottwil. Seit 450 Jahren gibt es den Bären, eine kleine Landbeiz in einem ehemaligen Bauernhof, und das Sali war seit jeher eine Institution im Dorf. Bärenwirt Gerry Keller kommen seine Großeltern in den Sinn, weil sie schon dort eine Wirtschaft führten.
Da sind zum Beispiel Auszahlungen gemacht worden, Milchzahltag ist da gebraucht worden, da sind die Bauern gekommen und ist das Milchgeld ausgezahlt worden oder das Trübelgeld. Oder Gemüse, das abgegeben worden ist und so weiter. Und das sind dann bedeutende Räume gewesen, wo man dann nicht am Stammtisch da verteilt hat, sondern man ist in Stübli hinterher gegangen, hat das gehabt oder es hat irgendjemand noch Besprechung gehabt, wie auch immer. Und dann sind eben diese Räume sind dazumal schon so gebraucht worden, oder?
Es wurden jedoch nicht nur Geschäfte gemacht in den Säli, sondern auch Dorfpolitik. Kurz, in den Säli Land auf, Land ab wurde Dorfgeschichte geschrieben und deshalb ist es Henry Leutzinger wichtig, dass diese Räume erhalten bleiben.
Die Räume gehören zur Volkskultur. Das sind Schützenvereine, Turnvereine, haben ihre Vitrine gehabt mit ihren Fahnen drin und all diese Sachen. Und wo sind die Sachen heute? Die kann man nicht mehr in einem Mehrzweckraum irgendwo von der Gemeinde aufstellen. Das ist die ganz völlig falsche Ambiance. Und darum sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen das für das Volkskulturgut von diesen Stübli und von diesen Sälen einsetzen.
Und auf sie aufmerksam machen. Nun wird vom Aargauer Heimatschutz eine Umfrage bei den Wirten durchgeführt. Gesucht sind die schönsten Säle. Am Schluss könnte daraus eine neue Broschüre vom Heimatschutz entstehen. Schuld an der Misere seien übrigens die Gemeinden. Die Säle rentieren für viele Wirte nicht mehr, weil die Gemeinden eigene Räume gebaut haben, um beispielsweise Sitzungen abzuhalten. Kaum gebucht werden die Räume dann verkauft oder umgenutzt. Das war auch in Hottwil so. Das Dorftheater fand irgendwann plötzlich nicht mehr in Bern statt, erklärt Gerry Keller.
Die Bedeutung vom grossen Saal ist eigentlich verschwunden zu dem Zeitpunkt, wo das Schulhaus neu gebaut worden ist, mit den Turnhallen und der Bühne. Das war im Jahr 1958 und dann sind natürlich von dort her alle Veranstaltungen umgegangen.
Und zwar vom Säli ins Schulhaus. Aber Gerry Kellers Säli im Bern-Hottwil sind dennoch immer gut gebucht und er möchte keinesfalls darauf verzichten. Denn die Vereine und die Dorfpolitiker haben in der Zwischenzeit eingesehen, dass das Säli in der Beiz halt doch einiges gemütlicher ist als ein tristes Sitzungszimmer.
Ein paar Hühner scharren auf dem Boden, der Kachelofen knistert, es riecht nach Apfelkuchen, ein Sennhund zieht eine Augenbraue hoch und bellt dann doch nicht. Als Stadtmensch bekommt man immer mal wieder die Anwandlung, dass das wahre, gute Leben doch eigentlich auf dem Lande liegt. Und umgekehrt, wer lang genug auf dem Land war, will nichts lieber, als einfach zu Fuß in ein Café gehen und unerkannt Zeitung lesen. Einer, der beides nicht missen möchte und sowohl in der Stadt, in Basel, wie auf dem Land, im Elsass lebt, ist der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer. Er hat für uns über Vor- und Nachteile des Stadt- und des Landlebens nachgedacht.
In der Stadt? Man ist sofort im Kino, im Theater oder im Konzert. Die Liste lässt sich beliebig erweitern. Es gibt Straßenbahnen, Busse und Taxis, die einen dorthin bringen. Man nimmt das Fahrrad, man geht zu Fuß, schon ist man dort. Nachteil? Für was soll man sich bei diesem vielfältigen Angebot entscheiden? Je nach Temperament entscheidet man sich dafür, etwas zu unternehmen oder zu Hause zu bleiben. Auf dem Land? Weit und breit kein Kino, kein Theater, kein Konzertsaal. Die Liste dessen, was es nicht gibt, lässt sich beliebig erweitern. Will man irgendwohin, zum Beispiel in die Stadt, die, sagen wir mal, 40 Kilometer entfernt liegt, muss man ins Auto oder und in den Zug steigen. Aber das tut niemand gern, der sich dazu entschieden hat, auf dem Land zu leben. Das tut nur der, der sich daneben den Luxus einer Stadtwohnung leistet. Dann übernachtet er in der Stadt und wird zum befristeten Stadtbewohner. Auf dem Land gerät man nicht in Entscheidungsnot. Ins Kino oder ins Theater, essen gehen oder zu Hause kochen. Man bleibt zu Hause, liest oder schaut Fernsehen und genießt die Ruhe und seinen Frieden. Jedenfalls werktags. Samstags kann, außer spätnachts und im Winter, auf dem Land von Ruhe keine Rede sein. Motorenlärm, vor dem es kein Entrinnen gibt. Im Winter frühmorgens den Weg freischaufeln. In der Stadt samstags kein Rasenmäher, keine Motorsensen, keine Sägen, keine Trimmer. Dann und wann ein Auto, das mit 30 Stundenkilometern durch die verkehrsberuhigte Straße fährt, nachts Betrunkene, die lautstark aus der Kneipe torkeln. Sonntags auf dem Land keine Rasen mehr, frischer Wind aus der Stadt. Es kommt Besuch auf dem Fahrrad vorbei, um die angeblich unverbrauchte Luft zu atmen und sich fit zu halten. Vielleicht auch Besuch mit dem Auto, weil man endlich mit offenem Verdeck fahren kann. Was man hier sucht, ist Ruhe. Ich kenne niemanden, der sich freiwillig und freudig dem Lärm aussetzt. Wo findet man Ruhe? Auf dem Land. Sonntags eigentlich schon. Sofern man nicht in der Nähe eines stark frequentierten Flughafens für Ultraleichtflugzeuge wohnt. Was heißt hier Land? Kühe und Pferde, Obstwiesen, Bauernhäuser und Bäche, Dorfgasthöfe, alte Linden, Brunnentröge, die trinkbares Wasser liefern. Ja, all das gibt es allerdings nur selten dicht beieinander. Wälder, in denen man picknicken und sein Zelt aufschlagen kann, nachdem man zu Fuß oder mit dem Mountainbike den Ort gefunden hat, an dem man sich niederlassen möchte. Nachts wird der Himmel von Sternen erhellt, nicht von Fußballstadien. Vorteile des Lebens in der Stadt: man weiß nie, was einen erwartet. Nachteile dieses Vorteils: jeder Tag ist eine Herausforderung. Dönermampfende Mitmenschen, die den Zwiebelgeruch ungefiltert an ihre Umwelt abgeben, unfreundliche Zeitgenossen, die einen in der Straßenbahn anrempeln, während aus ihren iPhones supergeile Musik dröhnt, Autofahrer, die einen selbst auf dem Fußgängerstreifen bedrohen, Busfahrer, die losfahren, obwohl man gerade noch rechtzeitig angerannt kommt, denkt man, Hundedreck, in den man tritt, weil man nicht immer auf den Boden schauen mag, was aber auch von Vorteil ist, die architektonischen Zumutungen, mit denen die Städte vollgestellt sind, übersieht man gerne um den Preis sauberer Schuhe. In der Stadt muss man sich ständig entscheiden. Auf dem Land weiß man ziemlich genau, was einen erwartet. Es ist nichts los. Ein Tag ist wie der andere. Sonne auf, Sonne unter, dazwischen wuchert das Unkraut. Also jäten oder einen Gärtner bezahlen. Wenig Ablenkung, außer man interessiert sich brennend für klimatische Wechsel. Schau an, heute regnet es und morgen soll es schneien. Wenn es aber tagelang regnet, wenn der Himmel tagelang Wolken verhangen und der Wald vor lauter Nebel nicht mehr zu sehen ist? Morgens pfeifen die Vögel, kann nerven. Nachts bellen die Nachbarshunde, kann auch nerven. Noch schlimmer, Esel. Das Krähen des Hahns sagt einem, dass es nun endgültig zu spät ist, zu einem Schlafmittel zu greifen. Gleich muss man aufstehen und zur Arbeit fahren. Und damit wären wir wieder in der Stadt. Um zu arbeiten, muss man hierher fahren, denn auf dem Land gibt es zwar eine Menge Arbeit im und rund ums Haus, aber leider kaum Möglichkeiten, Geld zu verdienen, außer man ist Förster, Bauer oder Schriftsteller, aber das sind die allerwenigsten und noch weniger wollen es sein. Am besten, man hat zwei Wohnsitze. Einen auf dem Land und einen in der Stadt. Die Pariser wissen das längst. Die Vor- und Nachteile mögen sich dadurch zwar nicht aufheben, aber man hat stets die Möglichkeit, sich an den anderen Ort zu wünschen. Was will man mehr im Leben?
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.